ein Glas.
So, moin, guten Tag. Es ist heute Mittwoch, der 14. Das heißt, wer aufgepasst hat, hat vor 2 Wochen einen Podcast gehört, den wir am Montag, dem 12. aufgenommen haben. Vor 2 Wochen hatten wir die deutsche Weinkönigin, aber das wäre ja vorausschauend bis zum Gärtner, zu Gast. Und heute werden wir international. Wir haben 2 Stück Gäste da. Ein Hauptgast, das ist die Nadine, die, wie wir festgestellt haben, einen schwierigen Hausnamen hat. Deswegen, den sagt sie gleich selbst. Dann haben wir da das Doppelpack Matthias, den einen, den wir schon mehrfach hatten, weil er uns die guten Winzerinnen, Winzer, Vertrieblerinnen, Vertriebler immer anschleppt. Das ist der Matthias Dartan aus der World Famous Veritable Group. Und dann haben wir den Hausherrn Bad Seed Mützenmatze, genau. Matthias Gräfe. Und ich bin der mit dem anderen schwierigen Hausnamen, Ulrich von Steprian. Nadine, wie heißt du wirklich ganz?
Ja, eigentlich Georgevic, aber
uneigentlich.
Ich bleibe immer bei Nadine von Kracher. Das merkt jeder.
Ach, ich bin Uli vom Weinverstand.
Du merkst aber sofort, wir reden über eine K&K-Vergangenheit. Bei euch gibt es ja eine ganze Menge solcher Namen. Landesweit verteilt, nicht nur im Burgenland. Also aus der alten Zeit, durchmischtes Volk, gewandert, hängen geblieben?
Na, eigentlich noch von den Gastarbeitern.
Also ja?
Meine Vorfahren kommen aus Kroatien und Serbien und die sind dann in Wien geblieben, weil es schön war.
Das ist ein Argument.
Schön war oder schön ist?
Noch immer.
Schön sein wird. Du hast gerade deinen heimlichen Zunamen gesagt und damit das Thema, was ich noch vergessen hatte, anzumoderieren. Mhm. Von Kracher heißt, du bist heute hier mit einer Batterie von Weinen, aus der wir 1, 2, 3, 4, 5 für diese Probe ausgesucht haben. Und auf denen steht Kracher. Mhm. Der allgemein am Essen und Trinken interessierte Dresdner kennt Kracher als Süßweine, weil das gab es hier schon mal zum Dessert, in der Bülow-Renitenz.
Ich bewundere deinen Optimismus.
Zum Dessert.
Von wie viel Prozent der Dresdner sprichst du jetzt?
Von den Wissenden?
Von den 0,5.
Von
den 12 Dresdner, von den 500.000. Sehr schön.
Ja. Wir fangen aber heute an mit einem, der gar nicht so süß ist. Es gibt nämlich noch eine Linie mit trockneren oder trockenen. Mhm. Und da haben wir im Vorfeld aus der großen Batterie, die ihr im Schlepptau habt, 2 ausgesucht, ne? Oder?
Ja.
Oder 1,5?
Ja, da gibt es noch eine Geschichte dazu.
Gut.
Zum zweiten.
Wir fangen mit dem ersten an.
Genau, also Kracher, wir sind ja im Burgenland, im nördlichen Burgenland am Neusiedlersee auf der östlichen Seite.
Ja, darf ich dich unterbrechen? Ja. Tue ich ja schon. Ne? Ja, ja. Für unsere beliebte Abteilung Erdkunde für Heimatkundler. Mhm. Man nehme
gefährlichem Halbwissen?
Nee, ich habe heute extra gegoogelt und das Lineal angehalten. Eine Landkarte großen Maßstabs, lege das Lineal von Dresden nach Prag, das ist das, was man hier kennt. Mhm. Am weiteren Ende dieses fast gerade Lineals liegt Wien und wenn man darüber hinaus schießt,
genau,
kommt ein großes Gewässer.
Mhm. Eine Pfütze, sagt ihr, oder? Pfütze.
Großes Gewässer, naja.
Naja, also
wir sind nicht so gesegnet mit Seen.
Größte Binnensee Österreichs.
Genau.
Leider auch der flachste. Nee.
Steppensee, dachte ich.
Steppensee und
ja,
Schilfsee.
Ja. Mhm. Da staunt der Morgenpostleser. Steppensee.
Und dann noch ein bisschen weiter, dann bist du am Ostufer dieses Sees.
Genau.
Und da gibt es einen Ort, der heißt wie?
Ostufer Ilmitz. Oder wir sagen 3 Strichelmitz.
3 Strichelmitz.
Sehr schön. Ja. Ilmitz. Da gibt es das Weingut Kracher.
Genau. Das Weingut Kracher in eigentlich 3. Generation schon. Der Gerhard Kracher jetzt, den nennen wir den Süßweinpapst schlechthin. Eigentlich sind wir für die Süßweine bekannt. Aber schon der Großvater von Gerhard hat trockene Weine gemacht.
Das war der Alois, oder? Der Läusel.
Mein Papa war Alois und der Großvater. Da haben wir damals schon die Regel gehabt, so in etwa 70 süß, 30 trocken. Ja. Ich habe jetzt was mitgebracht, was ganz, ganz typisch ist fürs Burgenland. Ein Welschriesling. Kennen die Deutschen einen Welschriesling? Also wir sehen schon die Profis hier.
Ja, wir waren gerade bei den 12, jetzt sind wir auf 3.
Also wenn du die Profis rauslässt, wird es schon der interessierte Laie, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, die meisten glauben ja, dass der Welschriesling was mit dem Riesling zu tun hat.
Aber stimmt mit aber Neffen, nicht. Nee, Entschuldigung, mit Nichten. Ah.
Mit nicht.
Sehr schön.
Ja.
Hat eher was mit dem Elbling zu tun als Flipschwager oder
man sieht, der Bruder. Uli hat sich belesen.
Ja, ja. Der hat gestrebert.
Also die Botschaft ist, er kann lesen.
Strebergarten.
Na, also die Burgenländer, die haben ja den attraktivsten Dialekt schlechthin in Österreich.
Damit haben sie mit den Sachsen was gemeinsam.
Nö. Nur klar.
Das kann ich als Ostfriese nicht bestätigen. Ne?
Die waren im Weingarten und die haben gesagt, Ma, das ist so eine aromatische Sorte, der Welschriesling. Aber mit ihrem Dialekt haben sie gesagt, Welschriesling, was ist denn das für ein Riesling? Mhm. Ja? Ist aber kein Riesling tatsächlich. Ist aber eine sehr, sehr wichtige Sorte für uns, vor allem am Neusiedler See. Für die Süße.
Wollen wir mal gucken,
ob das schmeckt. Arbeitsbeginn.
Würde ich auch sagen, ne?
Schön. Da haben wir also wieder Ossis am Tisch hier. Die wahren Ossis. Du kommst ja richtig aus dem Osten. Das Erste, was natürlich auffällt, das untypische Kracher-Etikett. Man reduziert es ja doch immer auf die kleinen Flaschen, auf die Süßweinflaschen. Mhm. Ich bin so ein bisschen der Oberästhet. Ist es tatsächlich Preilschrift oder nicht? Wir haben also
nein,
den
ist nicht
tatsächlich erhaben. Naja, gibt es ja heute. Na, also wir haben ein Etikett. Da sind, ich sag mal salopp, kleine Bildpunkte drauf. Und da ist sehr schön abgesetzt Welschriesling. Und da habe ich mir jetzt gerade vorgestellt, tatsächlich, wie es in Preilschrift verständlich ist. Das wäre natürlich mal eine wirkliche Innovation gewesen. Wobei wahrscheinlich
dann hätten wir es wieder nicht lesen können.
So, ne, das ist, aber welche Zielgruppe willst du haben?
Im Vorfeld habe ich ja schon gesagt, das sind sowieso Etiketten, die ein halbwegs vernünftig Farbenblinder sowieso nicht lesen kann. Weil graue Punkte auf grünen Punkten ergibt eigentlich nur eine graue Blumenwiese.
Ja, das hat eine Vorgeschichte. Ja, und zwar,
der Grafiker brauchte das Geld.
Nein. Bei uns generell in Österreich ist so ein Trend, dass sich die Winzer, möchte niemandem jetzt zu nahe treten, aber neu erfinden und in eine Nische fallen, um ein gewisses Publikum anzusprechen. Und das wollte der Gerhard gerade nicht. Er hat gesagt, ich ändere nicht meinen Weinstil, aber ich ändere die Etiketten.
Okay.
Alter Wein in neuen Schläuchen.
Natürlich.
Oder so.
Ja. Ja. Wie gefällt euch der Welsch?
Auf jeden Fall ist er trocken. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Schöne Frucht. Ich bin froh, dass ich nicht in irgendwelche anderen Bereiche der Welt fahren muss, um solche Sorten, die aromatisch ähnlich daherkommen. Du hast schon eine gewisse Frucht, hast eine gute ausbalancierte Säure. Ich würde es definitiv nicht als typischen Sommerwein bezeichnen, sondern als Ganzjahreswein. Er hat eine angenehme Länge, es bleibt eine schöne, für mich auch jetzt, ich will jetzt nicht sagen mollige Wärme, das wäre falsch, aber es ist für mich angenehm. Es ist eine schöne Textur, ein bisschen Säure bleibt hängen. Also es ist auf jeden Fall so. Ich bezeichne solche Weine immer dann, wo automatisch tatsächlich, egal wie fortgeschritten der Abend ist, die Hand zum Glas wandert. Mhm. Und wo man ganz schnell die Ästhetik vergisst, nämlich das Glas zum Mund zu führen, sondern es trifft sich sozusagen Mund und Glas eigentlich schon auf der Hälfte der Strecke. Ja. Es ist schon trinkanimierend. Und was mir gut gefällt, ist es nicht dieses karbonisierte, frisch gemachte, haben wir noch einen Tick davon mit drin, sondern was ganz solides, also was ganz leise einfach im Mund ist. Mhm. Schönes sächsisches Wort, du willst jetzt lernen, ne? Schreien, rumblägen. Blägen, ne? Blägen. Matthias kennt das erst. Er ist nie blägsch. Es ist kein lauter Wein, nie blägsch. Es ist ein leiser Wein. Ne?
Muss ich nicht
sagen. Ja, 2020. Ne? Das heißt, auch da lässt man sich die Zeit und ist wirklich ein Einstiegswein im Wein, aber auch immer der Gastronomie zu Hause.
Das Schöne am Welsch, der Welsch, der ist bei uns in Österreich ja eigentlich. Man sagt ja jetzt vielleicht nicht die hochwertigste Sorte für trockene Weine, aber bei uns am Neusiedler See wird das immer sehr, sehr reif und deswegen trifft er das nicht ins Grüne, sondern eher ins Gelbfleischige.
Na gut, du würdest jetzt sofort jetzt die Analyseschublade aufziehen, sowas schätze ich hier und ich sage es mal ganz nett, damit man mal so zwischen 4,5 und 5,5 Säure, oder ist das gut verpackt? Höher. Sie zeigt nett nach oben, sag jetzt 6. 6,5, wunderschön verpackt. Mhm. Ja? Also zum Verständnis, ich bin in der Region hier entweder auf den Punkt gereifte Weine mit einer hohen Säure gewöhnt oder wie dieses Jahr eine quasi assimilierte Säure, die irgendwo zwischen hier und Brandenburg jetzt schwebt im Himmel. Und das erinnert natürlich sofort an diese säurearmen Jahrgänge. Finde ich schön. Ja. Ah, Einstiegswein. Mhm.
Oh. Witzigerweise ist jetzt schon auch in der Region, ich war im Urlaub jetzt gerade vor Ort, schon ein Trend auch da von vielen Kleinbetrieben, die mit der Sorte letztendlich auch ganz neue Sachen machen. Mhm. Also sprich, da geht es so ein bisschen in die Nature-Schiene rein, in die, ja, die freakigere Richtung, weil die Sorte sich da anbietet irgendwo. Also sie ist auch trotz der Reife, geht es nicht mit dem Alkohol gleich so durch die Decke. Du kannst also trinkanimierende Weine machen.
Und, ist aber eine sehr wichtige Sorte für uns, für die Süßen. Mhm. Aber da komme ich später
noch. Sagst du mal, wenn du sagst, eine wichtige Sorte, so ein paar taktisch-faktische Daten, wie groß ist das Weingut in Hektar?
Ja, wir sind nicht klein, also da sind wir schon bei die 56, 58. Wir wachsen weiter.
Hektar. Ja.
Zehntel Sachsen. Der Blick war jetzt ein bisschen...
Das ist Zehntel Sachsen. Ich muss immer rechnen, das dauert bei mir. Und Welschriesling hat was für einen Anteil da dran?
Welschriesling ist die wichtigste Sorte bei uns.
Okay.
Den größten Anteil. Danach auf jeden Fall Chardonnay, ganz viel Zweigelt.
Jo. Wenn man eure Produkte sonst so wahrnimmt, kommt man nicht auf die Idee, dass Welschriesling die Hauptsorte ist.
Na eben, deswegen.
Ja, deswegen, weil ich bin logischerweise, also ich wusste natürlich schon, dass es das gibt, keine Frage. Hab's so jetzt noch nicht probiert. Mhm. Du bist fixiert, es steht, kommen wir später noch dazu, auf Süßwein natürlich kleine halbe Flaschen. Ne? Mhm. So. Und dort fällt mir natürlich die oft zitierte Cuvée ein, die fast glücklicherweise überall mittlerweile zu finden ist, die sich mit sowas beschäftigen. Und dann geht es ja sofort in die Sorten. Ne? Also, Chardonnay ist so das, was mir am meisten hängen geblieben ist. Ihr habt das jetzt gemacht, einfach um euch nicht nur auf Süßweine zu reduzieren oder um eine andere Zielgruppe anzusprechen oder weil es schon immer da war?
Die war immer schon da.
Weil die Außenwahrnehmung auch in allen, ich nenne es jetzt einfach mal Katalogen, wo ihr mit drin seid, ist natürlich schon das Süßweinthema. Ne? Das taucht ja quasi nicht auf.
Aber die Österreicher sind nicht anders wie die Deutschen und umgekehrt. Man trinkt nicht gerne den Wein vom Nachbar, oder? Also in Deutschland trinkt man nicht so viel Österreich und umgekehrt genauso.
Würde ich so nicht sehen.
Na ja, aber ihr seid ja Profi.
Nee, auch normale Kunden. Und offen gestanden, das ist ja bei euch eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ihr seid nicht mal 9 Millionen Leute und habt 50.000 Hektar. Ihr könnt das gar nicht selber trinken. Also ihr müsst exportieren. Und wenn ich das immer sehe, österreichisches Weinmarketing, wie stolz sie immer die Zahlen zeigen, was alles irgendwo hingeschickt wird. Und auf der anderen Seite merkst du ja auch die Affinität der Leute ganz konkret jetzt hier in der Region. Du gehst in die Sächsische Schweiz wandern, aber mindestens einmal im Jahr Südtirol oder Österreich in irgendeiner Form. Jetzt unabhängig vom Skifahren, das kommt ja noch dazu. Mhm. So. Und damit natürlich auch die Art der Gastlichkeit, die geschätzt wird. Man geht essen, man nimmt in den Gasthäusern oder Restaurants fast immer einen österreichischen Wein. Also ich würde schon sagen, dass hier eine sehr hohe Affinität dafür da ist.
Ja. Ja.
Aber eben natürlich Veltliner, ganz klar, Zweigelt, so klar, Blaufränkisch, vielleicht nochmal im Rot ein bisschen abzuswitchen. Aber Zierfandler, Rotkipfler, Welschriesling eher weniger.
Kommt noch, deswegen sind wir ja da.
Na klar.
Deswegen machen wir jetzt ja Podcast.
Genau. Welch ein Riesling. Du hast dich belesen, was ist denn hier ampelografisch Mama, Papa?
Nix.
Super. Schön, also die Nix-Rebe.
Eine der wenigen Uralt-Dinge und den Elbling, den ich vorhin sagte, haben sie allenfalls der nächste Verwandte. So what? Und hat mit Riesling 0, nichts zu tun, außer dass...
Der so heißt.
So, und warum, was sind die Gründe, warum es das nur noch dort gibt? Also dort ist, seid ihr liebevoll.
Die ganze Achse.
Echt?
Die Achse des...
Aber der Stil ändert sich halt. Also in der Steiermark ist er super knackig und frisch. Bei uns trifft er halt mehr in dieses Exotische. Ja, viel Birne, gelber Apfel und ein bisschen...
Und es gibt gerade im Süßweinbereich natürlich dann eine stabile Botrytis, das darfst du nicht vergessen. Das macht dann die Rebsorte.
Jetzt schweifst du vor.
Ich schweife vor.
Aber nicht bei den Trockenen.
Trockenen
sind komplett ohne Botrytis.
Baut ihr auch grünen Veltliner an?
Natürlich. das war eigentlich
elegante Überleitung.
Eine kleine Schnapsidee von Gerhard Kracher und von Aldo Sohm. Aldo Sohm ist ein Tiroler, der nach Amerika ausgewandert ist und der in New York arbeitet und der zum Gerhard einmal in einer sehr nüchternen Nacht gesagt hat, weißt du was, ich bin Sommelier-Weltmeister damals 2007 und ich kritisiere nur Wein, aber ich möchte einmal Wein machen. Und Amerikaner sind vielleicht mit grünen Veltliner nicht so, also die haben das nicht so am Schirm. Dann haben wir gesagt, einmal grünen Veltliner, aber im Weinviertel. Das heißt, diese Gärten sind nicht bei uns im Burgenland, sondern in Niederösterreich. Also nördlicher von Wien. Und haben begonnen mit einem Fass, ein bisschen nur für sich selbst und Umgebung. Und New York, Amerika. Und da war einmal eine Journalistin da, die das probiert hat. Und dann ist es durch die Decke geschossen. Und dann mussten die das erweitern. Mittlerweile haben wir 4 Weine in dieser Linie. Die heißen Sohm und Kracher. Jeder Wein steht für sich, sind Speisenbegleiter. Und ja.
Wenn ich da jemanden kennen würde, der sowas macht noch.
Ein Joint Venture.
Essen und Wein.
Essen und Wein.
Wein und Wein.
Das wäre mal ein toller Name für ein Geschäft. Wein und Wein.
Ja, sollte man in einer Region machen, wo ein bisschen Kaufkraft da ist.
Ja.
Vielleicht irgendwo in der Weinbauregion.
Ja, vielleicht. Und dann würde ich
vielleicht sagen, in der Nähe von einer Großstadt.
Genau.
Ja, meistens.
Beste Schlagzeile, die Selbstprovinzialisierung Dresdens schreitet voran. Das gefällt mir. Prost, Dresdner.
Also wir sind hier im Jahrgang 21, Top-Jahrgang für Grünveltliner. Und was ihr vielleicht gleich merkt am Gaumen, das ist diese super salzige Note. Gell?
Ja, du fängst automatisch an, tatsächlich die Lippen zu lecken.
Genau.
Das ist immer so dieser, sind wir für euch Österreicher jetzt fremde Effekt am Meer.
Deswegen habe ich ja den Neusiedler extra erwähnt. Mehr haben sie halt nicht.
Genau, der letzte Meerzugang ist, glaube ich, 150 Jahre her oder so, länger auf der Krim.
Nee, 1918 war dann irgendwie vorbei.
Naja, ist ja. Dieses unbewusste Gefühl, du bist am Meer und du leckst dir über die Lippen. So die Salzigkeit der Luft. Und das finde ich immer sehr spannend, wie man das so beschreiben kann. Und hier hast du das, du spürst das förmlich, wie sich das so ein bisschen zusammenzieht.
Ja, ich sage ungern mineralisch, ich finde salzig ist ein schönerer Begriff dafür.
Ja.
Und die haben sich sehr bewusst diesen Garten ausgesucht. Das ist das südlichste Weinviertel, damit das auch schön reif wird. Und das hat einen Kalkanteil im Boden. Daher. Und alte Reben.
Alte Reben ist dort wie alt?
35.
Naja, geht.
Ja. Naja, bei uns ist halt.
Nee, deswegen frage ich, weil einige sagen ja, wenn sie 21 ist, ist sie alt, ist sie volljährig. Andere sagen 100 Jahre
alt. Auf vielen Veranstaltungen oft zitierter Begriff für alles, was circa 25 plus ist. Ja. Nee, ist spürbar, schöne Säure, dockt gut an.
Hat eine Kraft, aber es hat auch Zug irgendwo am Gaumen durch die Säurestruktur.
Beim grünen Veltliner haben wir, glaube ich, wirklich in Deutschland oft Nachholbedarf, was Qualitätsweine anbelangt. Also es gibt grünen Veltliner in Supermärkten, die kosten dann aber so wenig, dass man freiwillig davon Abstand nimmt. Dann gibt's
wir.
Ja, aber dann gibt's in Fachhandel welche, die sind vielleicht ganz schicki. Und immer liest man vom Pfefferl. Jetzt hätte ich gerne mal eine profunde Erklärung, was das ist.
Ja, das Pfefferl. Also ich mag den Begriff eigentlich gar nicht so gerne. Die Österreicher oder die, jetzt nicht schlecht über die ÖVM gehen, machen wir es nicht.
Habe ich ja schon gemacht. Ich habe es mal kurz angerissen.
Ja, beschreibt eigentlich den grünen Veltliner auf der Website zum Beispiel mit dem grünen Pfefferl. Mhm. Aber wenn man hier reinriecht, ist ein bisschen verhaltener. Ich würde der grüne Veltliner ist so vielschichtig. Den kann man, ihr habt es ja schon angerissen, das Thema, das ist Niederpreissegment, aber die besten Weine aus Österreich zum Beispiel sind grüne Veltliner. Das ist von bis. Und grüner Veltliner ist immer so ein Allrounder in der Essensbegleitung. Das kannst du pairen, da spielen sich die Sommeliers, ist ein Traum. Also nur aufs grüne Pfefferl beschränken würde ich es jetzt gar nicht. Ja. Das sind vielleicht die Jungen, die Junker, die ganz Jungen, die da ein bisschen eine Würze mitnehmen. Aber grüner Veltliner kann mehr als nur das Pfefferl.
Ich finde das ich weiß jetzt nicht genau, in welchem dieser unterirdischen Keller, im Loisium, sehr gut dargestellt. Ist, glaube ich, der Keller, wo du dann auf dem Bauernhof oben rauskommst. Du hast dort unten so einen Tisch stehen und dann hast du die so verschiedene Schubladen. Da geht es um grünen Veltliner, wo du sensorisch die Aromen wahrnimmst. Und das sind, glaube ich, 10, 12 Schubladen nebeneinander und eine Schublade ist nur der Pfeffer. Das heißt, alle Schubladen beschreiben grünen Veltliner, aber es ist eben nur eine und dann hast du ganz viele Früchte. Also du kannst es sozusagen also einfach in die Nase nehmen und dann kannst du es umdrehen und feststellen, ach, es ist Apfel, es ist Quitte, es ist Birne. Aha, okay. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Keller das ist, aber das ist eigentlich mal sehr schön damit gesagt, dass man es eben nicht darauf nur reduziert. Mhm. Gut, ist jetzt eine andere Region zwar, aber ja, die Idee ist ja trotzdem schön.
Ja.
Kamptal ist ja nun Veltliner-seitig extrem facettenreich, würde man so nett
sagen. Ja, also der Veltliner nimmt ja auch die, das ist ähnlich wie der Riesling in Deutschland, nimmt ja letztendlich alles genauso auf. Also diese Ugesteinsböden in der Wachenauer mit grünen Veltliner, du hast das Kamptal, das Terrassen bisschen ins Dreisental, wo du halt Kalksteinformationen hast und Kalkmerkel, wo es eigentlich aussieht wie Chablis.
Ein bisschen kühler ist.
Genau. Also das nimmt der grüne Veltliner dann wahr.
Ist ja selbst an der Wachau schon zweigeteilt, ne? Weiter oben oder weiter unten, je nachdem wie man das jetzt sieht, oben und unten. Aber die eine ist die wärmere Ecke und die andere ist die kältere Ecke. Oder andere Seite von der Donau. Unglaublich. Finde ich cool. Gefällt mir. Also so von der Stilistik her, das ist ein roter Faden unserer ganzen Gespräche, das wäre für mich ein Wartewein für dich.
Nö.
Ich hab's Niveau versaut.
Ja, sowas von. Das müssen wir erklären. Matthias kommt nie pünktlich, auch wenn er sagt, er hätte vorher nichts anderes. Er lässt einfach Leute wie mich, die nur drittel so dünn sind, so schlau sind.
Es wird nie besser.
Lässt er einfach warten und dann brauchen wir einen Wein.
Der Wartewein.
Das ist der Wartewein. Und früher, als ich noch ein kleiner Junge war, habe ich dann gerne Goldriesling getrunken.
Goldriesling, das kenne ich nur aus Büchern.
Ja.
Also wir haben gesagt, wir wären froh, wenn wir es nur aus Büchern kennen.
Und dann hat er mich immer gefoppt.
Liebe Grüße an alle regionalen Zuhörer.
Und dann hat er mich immer gefoppt und gesagt, ich sollte mal was Vernünftiges trinken. Und jetzt greife ich immer in die besseren Schubladen. Insofern lehne ich den Weltschriesling ab, auch wenn er deutlich besser als ein Goldschriesling
ist. Goldschriesling ist, genau.
Goldschriesling ist.
Ja, grundsätzlich, das muss man vielleicht hier auch dazu sagen, das ist 2023, aber eigentlich sind die Weine immer so gemacht, dass sie dann auf den Markt kommen, wenn sie perfekt trinkreif sind. Das heißt, es gibt jetzt auch aktuell 17, 18,
11, 15, damit die Sommer jetzt auch
ein bisschen das müsstet ihr nochmal lernen bei euren Rundreisen, auch mal sowas mitzubringen.
Gereifte Weine mitnehmen.
Weil,
ich habe es im Kofferraum.
Ja, ich weiß, wo dein Auto steht.
Schön, ich vermute, das Auto ist nicht so weit weg.
Lass uns schnell weitermachen, dass
genau.
Er Zeit für den Kofferraum hat.
Matthias sieht schon wieder. Oh.
Alles gut, was essen wir denn hierzu?
Nee, ich fange es mal andersrum an. Was essen ihr dort dazu? Jetzt sag nie, das kommt darauf an, worauf du Lust hast. Sag mal ein typisches Gericht aus der Region.
Oh, also Neusiedler See, da haben wir ganz viel Waller. Kennt ihr Waller?
Ja, Wels.
Wels.
Da, Übereinstimmung. Ich habe witzigerweise an Fisch auch zuerst gedacht, so.
Ja.
Eher, aber ein weicheres Filet, also als Welch hätte jetzt, sagen wir eine Forelle zum Beispiel jetzt aus dem Hut gezaubert, weil es ja von der Textur ja schon was ähnliches ist.
Ja.
Ne? Saibling.
Die wachsen hier auch eher.
Wachsen.
Ja.
Ja, Fische wachsen auch.
Also Fisch sozusagen.
Und wer erntet zur Lese sagt, davon wachsen bei den Fischen sagen.
Eine pikante Mehlspeise.
Okay, sehr schön.
Eine Kärntner-Nudel, kennst du das?
Ja, natürlich.
So eine handgekrändelte.
Mhm. Schön, dass du Kärntner erwähnst. Mhm. Unser bester Kollege, ja, der in Wien vertreibt, ist Kärntner. Der wird das gerne hören.
Natürlich.
Gut.
Jetzt umschweifen.
Oder abschweifen, ja.
Oder abschweifen.
Das beides.
Mach mal die Schatzkiste auf. Süß. Wir stehen ja für unsere süßen oder sind bekannt für unsere süßen. Kleine Intro. Wir arbeiten mit Botrytis. Wir sind am Neusiedler See. Und es gibt 4 Orte auf der Welt, die Weinbau mit Botrytis jedes Jahr betreiben können. Einmal aufzeigen.
Frankreich auf jeden Fall?
Eins gibt es in Frankreich,
Sautern,
genau.
Sautern.
Ja.
Sautern.
Ja, Sautern.
Genau. Mosel.
Austria.
Ja.
Und dann Neue Welt, irgendwas.
Always Hungary.
Tokai.
Nee, Tokai.
Okay. Und der Neusiedlersee. Ja. Das sind die vier. Okay. Ja, Bocitis. Mhm. Das heißt, wir arbeiten mit der Ilfoil.
Ich hätte jetzt Kanada gesagt. Oh, okay.
Und ja, aber die arbeiten nicht mit Bocitis. Okay. Die machen das mit dem Kyo.
Genau, für die Noble Late Harvested Dinger da.
Das ist alles sauber.
Okay, gut. Ja, immerhin, 75% ist eine Note 3, ist doch schon mal nicht schlecht.
Befriedigend. Wichtig ist nämlich, überall in diesen Gebieten ist immer Wasser in der Nähe, weil wir sind im Neusiedlersee sehr flach, dort in der Gegend. Das heißt, wir haben auch ein pannonisches Klima, kennt man bestimmt von den anderen Kollegen, pannonische Klima, sehr, sehr warm, sehr trocken. Und am Abend dunstet nämlich der Neusiedlersee ein bisschen aus. Und dann steigt der Nebel und setzt sich auf die Trauben ab. Ja, und dann beginnt sie zu faulen. Ja, Edelfäulnis, Botrytis.
Und das mit dem Flach habe ich in eurem sehr schönen Prospekt gelesen. Sieht natürlich der Herr Kracher anders. Er legt Wert darauf, dass die Berge bis zu 2 Meter hoch sind.
Ja, genau. Vor allem
ist es nicht nur bergig, es ist auch tief. Der tiefste Punkt Österreichs liegt witzigerweise von innen, ist glaube ich 2 Kilometer entfernt zwischen Lemnitz und Appenzell.
Ja, der ist der Salzsee.
Genau.
Aber das mit den 2 Metern.
1 bis 2 Meter.
Ja, Hut ab. Also das wissen wenige.
Ja, ich kann lesen.
Der See ist auch bloß 2 Meter tief, von daher.
Aber diese Lagen...
Also kommt es auf den Null raus.
Ja.
Diese Lagen, die wirklich diese 2 Meter Höhe haben, sind extrem wichtig für den Eiswein, weil da setzt sich der Frost ab, wenn wir Eiswein haben.
Okay.
Also das ist top. Jo.
Also wir dann machen heute so viel Geografie, dass...
Ja.
Bei Süßwein muss man...
Auf einen Atlas werden wir das umbenennen müssen oder so.
Auch nicht schlecht.
Ja.
Sehr schön.
Wir haben eben die 4 Qualitäten. Spätlese, Auslese, Bärenauslese, Trockenbärenauslese.
Alte Deutsche kennen das.
Aha. Und dachte mir, Spätlesen habt ihr genug in Deutschland. Wir starten mit einer Auslese. Und zwar mit einer sehr typischen Sorte bei uns, Muscat Ottonen.
Da gehen schon wieder die Fragezeichen hoch, ja?
Nee, Frage zum Thema Botrytis nochmal.
Ja.
Das ist ja so nebenbei gesagt alles sauber. Mhm. Ja, dieser Wandel. Du hast jetzt die die Qualitätsstufen aufgezählt, wo wir gesagt haben, jetzt, es ist eine gewisse Tradition. Und die Tradition verbindet sich ja doch tatsächlich mit der Edelfäule. Ne? So,
genau.
Sehr schön für unsere englischsprachigen Freunde, Botrytis. Noble Botrytis. Und dass man sagt, wo liegen jetzt tatsächlich der Zeitpunkt dieses Wertewandels, dass es nicht zwangsläufig sozusagen... die Botrytis ist, so wie zum Beispiel in den 4 genannten Gebieten, wo es Tradition ist. Ne? Also für mich ist ein Sautern oder ein Mosel gar nicht anders vorstellbar, aber anderswo wird ja oft betont, nein, das war ganz sauberes Lesegut und wir haben jetzt extra, also warum denkst du, wird so viel Wert jetzt auf einmal drauf gelegt, dass es ganz sauber ist? Das kam bei dir auch wie aus der Pistole geschossen so. Weißt du, vor 20 Jahren hat man Wert drauf gelegt, das zu erklären, die Perforation der Bärenhaut.
Aber das ist heute aber eine Stilistik in den trockenen Wein. Ne? Also du hast ja heute trockene Rieslinge, die hochreif geerntet werden. Und früher auch in der Wachau, das war ganz üblich, dass dieses Markt einfach ein bisschen Botrytis Lesegut enthielten.
Ja, eben.
Und es geht aber heute einfach aus zwei verschiedenen Gründen. Erstens ist es, glaube ich, stilistisch in vielen Regionen nicht nur trendy, sondern Zahn der Zeit, dass man sauber liest. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht sogar einfach durch viele Betriebe, die heute biologisch arbeiten, biodynamisch arbeiten, einfach die Situation, dass die sagen, wir wollen eigentlich genau das verhindern und lesen eben dementsprechend nur gesundes Lesegut.
Das ist auch eine Frage des gewünschten zu erzielenden Geschmacksbildes.
Genau, absolut. Genau.
Also bei Martin Schwarz in der Lese durfte eben auch nichts rein, was auch nur den Hauch des Anfangs von Botrytis hat, weil er sagt, das macht mir auf Anhieb die Stilistik kaputt.
Genau.
Wahrscheinlich darf bei euch nicht der Hauch von Gesunden drin sein,
nein,
weil das macht die Stilistik natürlich genauso kaputt.
Da sind unterschiedliche Prozentsätze von Botrytis, Aber wichtig ist bei der Botrytis, da muss man sich auch richtig auskennen, was man nimmt. Weil, ich meine, man kann das Foto jetzt nicht sehen, aber wir haben hier einen schwarzen Fleck und dann haben wir einen grauen und einen lila Fleck. Das heißt, mit Botrytis zu arbeiten, bedarf mehrerer Lesegänge. Wir arbeiten bei der Trockenbeinauslese zum Beispiel mit 5, 6 oder 7 Lesegängen.
Welcher Fleck ist denn der richtige?
Ja, auf jeden Fall hier die graue und die lila vorhin ist, aber die schwarze muss mit der Pinzette rausgezupft werden, weil die macht das Geschmacksbild ein bisschen dumpf und das wollen wir nicht.
Okay.
Die Botrytis hat nämlich immer eine Würze, die nimmt eine Würze mit. Wir sagen immer, das ist dieser kandierte Ingwer, ein bisschen eine Schärfe fast. Mhm. Ja.
Ja. Da hält ja schon mal das Wort Pinzettenkönigin eine völlig neue Bedeutung. Ne? Bis jetzt habe ich Max Strohe dort nicht gesehen, aber so ähnlich. Ah. Und wenn du das überlegst, ne? Also das Handselektive, kleiner Insider, auf der Hoflößnitz siehst du das öfters, am Goldenen Wagen unten drunter. Da haben wir jetzt gerade genau diese hellere Botrytis, also genau dieses hier, ne? Und es fängt da jetzt erst an. Ne? Und diese Würze, also ich bin jetzt ehrlich, kandierter Ingwer hätte ich jetzt nicht gesagt, weil ich das nicht abrufbar habe, dieses Geschmacksbild. Aber es hat eine leichte Schärfe, also in die Richtung wäre schon gegangen, aber nicht jetzt kandiert. Ja klar, jetzt bevor der Uli fragt, sage ich schon mal plakativ natürlich, alles was mit Käse machbar ist.
So, ich wollte dich mal nicht fragen.
Jetzt aber nie falsch verstehen, dass du Käse aufschneidest, das wäre jetzt langweilig, ja. Sondern wenn man zum Beispiel mal eine Blauschimmelkäse-Creme Brûlée machen würde. So. Mhm. Na, du hast ein bisschen die Sämigkeit, du hast ein bisschen eine leichte Süße und du hast ganz hinten so ein bisschen eine Würze. Mhm. Das würde mir jetzt spontan dazu einfallen. Mhm. Also nicht jetzt das Stück so. Ja. Dafür hat er mir zu wenig Zucker.
Ja.
Erstaunlicherweise, ne?
Ja.
Also schmeckbar Zucker.
Also wahrscheinlich hat er deutlich Zucker.
Ja, also bei den Auslesen, da arbeiten immer zwischen 70 und 90, je nach Jahrgang, Restzucker, Gramm pro Liter. Und man sagt aber dem Gerhard immer nach, er ist zwar der Süßweinpapst, aber berechtigt, weil seine süßen Weine immer einen Finish haben.
Mhm.
Aber das müsst ihr mir sagen.
Muscat O'Donnell grundsätzlich ist mit Muscateller nur bedingt.
Das wäre ja mal eine Frage gewesen. Woher wusstest du das? Antworte mal.
Ich bin ja leider hier am Tisch.
Du bist einer der Top 50 Sommeliers auf Aral Schlemmer Atlas.
Aber nur an der Tanke.
Sicher
und
gibt es.
Für all unsere Esso-Tanker, es gibt noch andere Listen, da ist er nicht drin. Das heißt, er ist Top 50 Sommelier und nicht Top 50 Sommelier. Zusammen sind es die Top 100, manche ja und manche nein, Sommeliers.
Also es gibt schon so eine Muscat-Familie, letztendlich Muscat der Alexandre, er hat sich also in der Urform.
Ja.
Und daraus haben sich halt verschiedene Sachen entwickelt. Muscat O'Donnell ist eine, die auch sich durch Kreuzung sich nochmal verändert hat. Der Muscateller, letztendlich auch irgendwo da mit Stilbildens, der ja auch im trockenen Bereich seine Stärken zeigt. Ich weiß gar nicht, gibt es einen trockenen Muscat O'Donnell
in der Region? Ja, es gibt einen trockenen Muscat O'Donnell und schön, dass du das ansprichst. Das ist eine Hommage an den Vater von Gerhard, der leider früh verstorben ist. Und der hieß Alois oder Louis, wurde er genannt. Und da gibt es überall in der Region, Ilmitz, rauf bis Bodersdorf, das ist die Spitze vom Nordseersee, in den Gaststätten den Louis-Spritzer. Mhm. Das ist der Muscat O'Donnell mit dem Soda aufgespritzt, der diese Sorten geliebt hat, diese aromatischen.
Mhm.
Das kommt dann aber beim nächsten Wein auch. Ja.
Wir wechseln die Farbe. Also wir waren bis jetzt quasi weiß, wobei das letzte schon eher ins Gelb-Goldige ging.
Ja.
Aber schon noch auch gelb und nicht nur Gold. Jetzt werden wir aber eindeutig
Rosé.
Dunkel.
Roses.
Ja, wir sind hier beim Red Roses. Das ist der einzige Süßwein bei uns, der einen Namen hat. Der Red Roses. Und das hat auch eine Geschichte. Und zwar ist die Sorte Rosenmuscatella. Das ist jetzt sehr, sehr untypisch in Österreich. Rosenmuscatella kommt ursprünglich aus Südtirol. Und der Alois Kracher, der war ein großer Fan von Rosenmuscatella. Und der hat versucht, das auszubauen. Damals, der Gerhard, hat das mit seinem Großvater dann 2006, 2005 circa begonnen süß auszubauen und hat das mitgenommen zum Verkosten mit ein paar Top-Sommeliers, die aus allen Wolken gefallen sind. Was ist denn das? Und das war dann sehr beliebt in Österreich und hat dazu beigetragen, dass Rosenmuscatella offiziell in Österreich als Rebsorte anerkannt wurde, 2017. Mhm. Den Namen mussten wir also auf die Flasche drucken lassen, statt Rosenmuscatella, weil es nicht offiziell zugelassen war. Ab 2017 darf da auch Rosenmuscatella dabei stehen. Bärenauslese, das heißt, wir sind eine Qualitätsstufe aufgestiegen. Mhm. Und im Jahr 2019.
Wie viel Kilo Trauben brauchst du, um einen Liter zu machen? Plus, minus?
Kann ich auf einen Liter runtergerechnet.
Oder auf Fläschchen. Mhm.
Da gab es einmal eine Geschichte, Gerhard gesagt hat, er hat das mit seinem Großvater ausgebaut. Die haben da so um die 300 Kilo geerntet und haben 2 Milchkannen Wein raus.
Die Milchkanne hat oder hatte hier 20 Liter?
Ja, ja. So, wer kann jetzt rechnen?
Circa
ein Mathematiker.
8 Kilo ungefähr.
Ja, eine Halbflasche. Hm. Genau.
Also ich habe immer so eine Faustregel, ich sag mal, eine gute Normalflasche, 1 Kilo bis 1,5 Kilo, je nachdem, was du verarbeitest. Und wenn du in dem Bereich bist, fürs Kilo 12 bis 18. Ja. So, Kilo Trauben.
Weil die Sonne. Eine Menge Wasser, ja, in der Traube. Das ist ja schon weg.
Ja.
Verdünstet, ja.
Genau. Weil eben auch, das ist eine interessante Frage auch für Preissensibilität. Ich kann 2 Flaschen davon machen, aus 1 Kilo, oder ich kann 7, 8, 9, 10 davon machen. So. Und auch um einfach mal zu erklären, jetzt mal angenommen, die Flasche steht für 20 im Regal, ist jetzt frei erfunden, der Preis. Also ist klar, dass das X kosten muss. Einfach fürs Verständnis immer, weil Gäste nach wie vor das immer so als Heiligtum natürlich schätzen. Nächster Fehler ist ja immer, wir fangen einfach an und steigern die Probe langsam nach oben. So, ne? Direkt mal anfangen mit sowas, wenn die Aufmerksamkeit noch voll da ist. Eine ganz andere Geschichte, als wenn du sagst, dann zum Schluss 22.45 Uhr, wenn alle schon leicht weinselig am Tisch sitzen, etwas gut gegessen haben und dann willst du dann auch nuanciert irgendwie so ein Ding erklären, quasi andersrum starten.
Mhm. Bei Silvio Nitsche in der Weinkulturbar, der macht da nie einen Hehl draus. Er sagt, wir fangen mal mit einem guten an, da habt ihr noch was davon.
Ja, genau.
Und
ja.
Zum Schluss gehen wir dann zu den
Trinkwein, ne?
Einfachen über, die ja auch nicht schlechter sind, aber wo man vielleicht weniger nachdenken
muss. Also hier, da kannst du dann eher sagen, zack, feuerfrei. Ja. Hier muss ich mich ja doch schon sensorisch konzentrieren.
Ja.
Ne?
Ja, ja. Vielleicht was ganz Interessantes, weil es in Deutschland ja sehr, sehr selten gibt, dass man aus Rotwein Rebsorten oder aus rotfarbigen Sorten sozusagen Süßwein macht, was nicht ganz so einfach ist, weil normalerweise kippen die Dinger farblich vom Mostern her eher ins Braune.
Ins Bräunliche.
So ein hässliches Braun.
Genau.
Ne? Also nicht so ein klares.
Oder wie der Winzer in Baden sagt, halt weich geherbstet.
Ja, der Rosenmuscatella, der ist ja eigentlich eine rote Traube. Und dann hat er noch eine viel dickere Haut als der Zweigel zum Beispiel. Durch die Botrytis ist aber die Haut angegriffen. Es ist sehr, sehr komplex.
Fällt mir sofort Franz Haas ein. Rosenmuscatella. Ne? Das ist schon so. Aber das ist ja überhaupt bei euch immer schön, dass es im Klarglas ist und dadurch hast du schon mal den optischen Effekt. Was nützt mir eine braune Flasche? Ne? Naja, du, es gibt auch Winzer, die füllen einen einfachen, normalen Rosé auf eine braune Flasche. Das ist Quatsch.
Das fällt ja auch visuell für alle Hörer. Ein bisschen aus dem Rahmen. Weil Reminiszenz an die Oma, glaube ich.
Ne? Ja, genau. Den Rosenmuscatella, den gab es dann bei der Familie Kracher immer zu Weihnachten, weil die gesagt haben, wir arbeiten mit Alkohol Tag ein und Tag aus. Zu Weihnachten gibt es kein Alkohol, aber 1-2 Flaschen gehen schon. Und da war der Rosenmuscatella dabei.
Eine schöne Erklärung. Ja, Mai ist denn heute schon wieder Weihnachten. Klassiker.
Außer die kennst du dich ein bisschen heraus.
Ja. Das Etikett, das erinnert ein bisschen an Omas Tapete, mit den Rosen.
Ich muss nochmal eingreifen, weil alle, die Matthias heißen, sagen ja immer, wir seien ein Podcast, wo man nicht sieht. Das ist falsch. Es gibt einen Blog zum Podcast und dieser Blog, oh Wunder, hat Bilder. Fotos,
ja. Oh,
hat
Bilder. Top. Ja, dann können wir ja auch die Botrytis posten.
Ja, natürlich.
Super.
Natürlich. Mhm. Also das nur so mal zum Verständnis, dass die Leser von stippvisiten.de nicht sagen, wissen die das eigentlich gar nicht? Doch, die vergessen das nur immer wieder.
Das Schöne ist, hier kannst du jetzt in der Speisenbegleitung natürlich alles raushauen, was irgendwo ein bisschen rote Frucht hat. Das heißt,
also alles mit roten
Die Entenleber mit ein bisschen eingelegten Kirschen.
Gänsefüßchen, Leberwurst.
Genau, bei uns.
Der Backkannenbär mit der Preiselbeer. Ja, boah. So, ja, mal die Niederung der deutschen Küche abzulöschen.
Ja, ganz spannend, wirklich.
Ich sag mal, Gänsebraten, Rotkohl.
Klar.
Überall, was anderes. Wo wild ist, überall, wo Porchü ist, rote Beeren. Und dann, wenn wir tatsächlich jetzt oldschool zu den Desserts driften, alles mit einer Creme mit Bär. Oder Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn,
Zwetschgenröster.
Genau.
Ja. Ich kriege langsam Hunger.
Ja.
Also das ist super gut einsetzbar.
Ne? Ja. Ja, nicht zuletzt hat man natürlich noch den Valentinstagskult.
Ja, das musste jetzt.
Ich war in einer Red Rose.
Nur drauf
Blue Lady. Engelbert, auch im Schlager ist er sattelfest. Es ist in der Region ein Muss mittlerweile. Schlager.
Humpelding.
Genau.
Ich glaube,
to be announced, TBA.
Die letzte Flasche. Und,
die vorletzte, weil du musst ja noch zum Auto laufen.
Genau.
Wir haben schon ein ziemlich gutes Kurzzeitgedächtnis.
Wir haben
stimmt, jetzt, Steffen.
Bruno, sei ruhig.
Also, wir haben jetzt hier die Trockenbeeren-Auslese. Das sind die mit der goldenen Kapsel. Mhm. Und da muss man ein bisschen was erklären zum Etikett.
Erklär mal.
So.
Das ist ja gar nicht deine Art bis jetzt gewesen, das zu erklären. Schön.
Ja, bei den Süßweinen muss man halt. Ja? Ist ja ein komplexes Thema. Oder habt ihr schon einen Podcast gehabt mit Süßweinen?
Nein.
Nein.
Noch nicht?
Nein, wir haben extra auf dich gewartet. 63 Folgen lang.
Ja, genau.
Genau. Du standst, oder? Ich habe die Zahl mal drauf.
Darf man verliert den Überblick. Darf ich die Reihenfolge nicht mehr ändern?
Genau.
Erzähl.
Na,
ist das erklärungsbedürftig?
Ja, das sind unsere Kollektionsweine, die Trockenbeeren auslesen. Wir haben mal hier Goldkapsel. Indikat für TBA. TBA Trockenbeeren. Jetzt haben wir unser helles Etikett und hier steht immer entweder Nouvelle Vague oder Zwischen den Seen. Zwischen den Seen heißt eine Hommage an die kleinen Pfützen vom Neusiedlersee.
Die sogenannten Lacken.
Lacken.
Also es ist nicht zwischen Balaton und Neusiedlersee, sondern
Nein, die gehören zum Neusiedlersee.
Genau.
Da haben wir unsere TBAs eher auf die Primärfrucht aufgebaut. Das heißt, die sind im Edelstahl oder im großen Holz.
Nouvelle Vague.
Nouvelle Vague
kenne ich eher aus dem cineastischen Bereich.
Ja, genau. Ja. Da ein bisschen provokativ.
Respekt.
Breitwand ist gestern gestorben.
Mhm. Schön, dass das wer weiß. Normal muss ich das immer erklären.
Ja.
Ich merke,
wir sind hier ein hochintellektueller Podcast. Das liegt daran, dass uns das Europäische Bildungsministerium mit jährlich 0 Euro fordert und wir deswegen dem Bildungsauftrag nachkommen.
Ich weiß nur, dass er Filme mit Brigitte Bardot gedreht hat.
Genau.
Das reicht mir jetzt eine sehr maskulin reduzierte Sicht, aber war auch schön. Ne?
Ja. Gestern in einem der Nachrufe gab es den sehr suffisanten Anmerkung, schöne Architektur auch bei der Bordeaux.
Ja, in der Tat.
4,50 Euro in die Schobi-Kasse.
Nehmen wir gerne.
Ja.
Ja,
wie seid ihr drauf gekommen? Ja. Entschuldigung,
ja,
wir schweifen so gerne ab.
Ja, weil der Alois Kracher ja so ein Fan davon war, damals Ende 80er, bin ich da richtig? Mhm. So Mitte 80, Ende 80. Nouvelle Vague heißt, die waren auf jeden Fall im französischen kleinen Fass. Und manche Sorten brauchen das, manche nicht. Das heißt, zwischen den Seen ist immer der Muscat Ottonelle zum Beispiel, weil der ist auf diese Primärfruchtigkeit ausgelegt. Der Zweigel, der braucht aber das Holz.
Mhm.
Genauso wie der Chardonnay bei uns. Wir haben ja mehrere Sorten in der Kollektion der Trockenbeeren auslesen. Traminer, Scheurebe, ein Welsch, Zweigelt und die Grand Cuvée, die einzige Cuvée, immer Welsch, Riesling und Chardonnay. Dann haben wir hier die Sorte. Jetzt habe ich den Zweigelt mit dabei. Trockenbeeren auslese und eine Nummer. Ganz unten steht immer eine Nummer. Beginnt mit der 1 und endet unterschiedlich. Je nach Jahrgang. war der kühl, war der warm. Und das bedeutet, dass in dem Jahr 2018 jetzt hier der Zweigelt mit der Nummer 1 am wenigsten Restzucker in der ganzen Kollektion hat. Da sind wir bei ca. 186 Gramm. 187?
Also die trockenste Trockenbirne.
Genau, die
trockenste. Mehr geht immer auch.
Deswegen heißt es ja trocken. Ja.
Und steigert sich dann. Ja. Der Welschriesling, der wiederholt sich dann meistens. Da gibt es ein paar Fässer, die ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Restzucker haben. Aber so im Schnitt haben wir immer um die 9 bis 12 Trockenbeeren auswesen. Einmal hatten wir 16, einmal hatten wir nur 2. Ja, so orientiert man sich bei den TWAs.
Schöne Beschreibung, trocken, edelsüß.
Das heißt, das geht dann von 180 bis zur gesättigten Lösung?
Auf, ja, bis 300.
Ich wollte 300 und ist dann gesättigt, ne?
Genau. Es gibt witzigerweise die Kuriosität, das ist in der Kollektion schon... Welche Nummer war es?
Nummer 9?
Nummer 9 gab, die gar kein Wein war.
Ja, das gibt es im Jahr 2015.
Weinhaltiges Getränk.
Ja, das hat tatsächlich unter 5 Alkohol gehabt. Und das bedeutet, nach dem Weingesetz in Österreich darf das nicht Wein heißen. Ja, in der Kollektion war das die letzte Nummer mit am höchsten Zucker. Und wurde aber am besten bewertet.
100 Punkte für einen Wein, der gar kein Wein ist.
Herrn Robert Parker.
Ja, das ist aber doch der Vorteil, dass Leute, die Geschmackliches bewerten, nicht die Gesetze lesen vorher. Die sagen ja, das Zeug schmeckt mir. Nach dem und den Kriterien. Objektiv.
Da steht aber witzigerweise nicht Trockenbeerenauslese drauf.
Genau, da steht nicht Trockenbeerenauslese drauf.
Aber das hat die
da steht dann alles drauf, bis auf Trockenbeerenauslese. Und das war dann der Wettschluss. Steht dann hinten, weil ich halb vergorener Traubenmost.
So. Erinnerst du dich bei Matthias Schuh im Keller? Hm. Der hatte auch ein Fass mit sowas, was nur noch zum selber, trinken war, weil es
die
auch kein Wein werden wollte.
Die Grüße gehen an die Moselwinzer mit dem Gerballon im Schlafzimmer, der heute noch einmal im Monat Glück macht. Das ist im Jahrgang 2003.
Ich wollte fragen, eine Zeitschiene, wie lange braucht sowas?
Bis es
Wein ist.
Ach,
kann man das also in Monaten kaum sagen, ne?
Doch,
also eher
ja,
Jahre, oder?
11 bis 12.
Ja, echt? Ich hätte gedacht, so anderthalb bis zwei Jahre
teilweise. 11 bis 12, okay. Ja, und seit 3 Generationen ohne Ausnahmen spontan verwahren sind die Kellerhefen. Das funktioniert immer noch. Mhm. Ja.
Wie sind die geschichtlich drauf gekommen, nur sowas zu machen?
Die Familie Krach, Süßwein. Ja, das bietet sich ja super an.
Ich wollte jetzt mal sagen, für die Älteren von uns, der Neusiedler See hat in Sachen Süßwein nicht nur glorreiche Geschichte geschrieben.
Ja.
Und da dann wieder von wegzukommen auf
Spontanvergärung. Ja, da gibt es eine lustige Geschichte dazu. Ja.
Erzähl doch zur Abwechslung mal eine Geschichte.
Ich rede zu viel, oder?
Ja, nein, das ist toll.
Wir sind ja ein Audio-Podcast.
Sonst wir, aber die ist doch toll, ja.
Ach ja, da gibt es ein sehr dunkles Kapitel in Österreich. Das waren da die 80er Jahre und Weinskandal.
Länger her, oder?
80.
Ne, 85 war der Weinskandal. Okay. Es war 86, tauchten hier in der DDR auf einmal Flaschen eines Herrenweins auf. Ein Delikat, der witzigerweise nicht aus dem Ostblock, nämlich Ungarn, Rumänien, Bulgarien, sondern aus Österreich kam. Ware, die sonst unverkäuflich war. Es gab, glaube ich, in London gab es Messingschilder an den Weinhandlungen. We don't sell Austrian Wine.
Ja.
Ein Qualitätsmerkmal zur damaligen Zeit. Also wirklich ein finsteres Kapitel. Mhm. Heute macht man sich auch immer noch so ein bisschen lustig und sagt, ja, weißt du, ob das ein österreichischer Wein ist? Ja, pack ihn in die Tiefkühltruhe, wenn er nicht kaputt geht.
Ja. Ach, wer sagt denn
also
sowas?
Man muss das ja den Jüngeren erklären.
Kann man rhetorisch alles abholen.
Süße kommt auch durch Glykol zustande, genau. Und das friert so schlecht.
Naja, gab es ja in Deutschland auch, was sagt der Winzer im Erzgebirge? Glück auf, was sagt der Winzer an der Nahe? Glykol. So, ne? Also wir hatten es auch, Pirot war ja genauso ein Ding.
Wunderbar.
Das war nur später, also ein bisschen später.
Nicht viel.
Ich glaube 87.
Von Österreich lernen heißt 7 lernen, weißt du doch. Ach. Du wolltest eine lustige Geschichte erzählen. Ach. Fang mal an.
Genau.
Ach, wir warten.
Ach Gott.
Ist das yeah. So schlimm?
Na, die...
Damit müsst ihr leben. Rust hieß der Ort damals.
Ich dachte, das war ein Flugzeugflieger.
Auch. Der hieß aber Matthias.
Na eben.
Noch einer.
Matthias.
Jetzt lasst mal die erzählen.
Ja. Männer. Lasst mich doch mal erzählen hier. Na, also, deswegen war es sehr schwer für den Alois Kracher, österreichischen Wein zu verkaufen. Und er war ja nicht nur fürs Weingut Kracher, sondern generell die reifere Generation in Österreich im Weinbau weiß, dass er Ambassador international für österreichischen Wein. So, jetzt war er auf gewissen Messen hier und da in London und überall wollte niemand österreichischen Wein probieren. Die wichtigsten Leute, die das da bewerten, haben gesagt, Austrian Wine. Jetzt hat er eine Idee gehabt. So, was war denn der beste Süßwein, das Weingut, das schon 300 Jahre gibt und super teuer hier anbaut im Sautern?
Ike.
Genau. Und hat ein Tasting gemacht mit Chateau de Cam, ganz groß geschrieben und dann unten mit Kracher. Und hat natürlich, so schlau wie der war, die Jahrgänge gut ausgesucht, für Kracher natürlich, hat Sommeliers und Journalisten blind verkosten lassen und hat Kracher in 6 von 7 Flights gewonnen. Und so ist dann der Aufschwung, das war 89, und Kracher. Kracher hat sich dann so am Markt etabliert. So hat es.
Das könnte ein schönes Schlusswort sein. Und wir machen jetzt auch mal Schlusswort und machen dann einen Nachklapp. Wir bedanken uns fürs Kommen. Die weite Anreise aus heute Berlin, glaube ich. Mhm. Davor wart ihr in Leipzig, wie immer, wenn ihr zu uns kommt, oder? Mhm. Fast immer. Und danach geht es zum Jens, wie so oft, wenn ihr bei uns wart.
Alles fein.
Ja. Und jetzt warten wir auf die Kofferraumprobe. Kurz zum Auto geschickt, wo sie die wahren Schätze hat, die sie keinem anderen zeigt, außer uns, Matthias.
Ich habe etwas gelernt von meinem Matthias.
Genau, pass auf. Es ist
Bückware.
2 Tage Reise durch den Osten. Ja.
Wir können es immer noch rhetorisch abrunden und das macht hübsch.
Genau.
So. Ja, aber das ist doch das Schöne in diesem interkulturellen Austausch.
Das tatsächlich, das ist aus dem Keller von Gerhard, 2011, der Somon Kracher Linie Single Vineyard. Und da hat er gesagt, das zeigst du bitte nur Leuten, wo du dir ganz sicher bist, die können das auch schätzen. So, da habe ich nur eine Flasche bekommen. Jetzt habt ihr mich ja überrumpelt.
Ja, klar.
Weil den hätte ich eigentlich gerne ein bisschen früher schon aufgemacht und ein bisschen Luft gelassen.
Du, wir essen ja gleich noch, da können wir ja nochmal nachtrinken. Mhm.
Darüber können wir nochmal nachdenken, das
stimmt. 2011, Schellmann, Gumboldskirchen, Rotgipfel und Zierfandeln.
Mhm. An der Südbahn?
Nee, das ist der Rote. Südbahn wäre der Rote.
Genau.
Habe ich, glaube ich, noch eine Flasche da. Mhm. Hatte ich jetzt vor 2-3 Wochen aufgemacht. Hast du schon 2011, so, das dockt schon so ähnlich an.
Auch in Österreich warm?
Mhm. Mhm. Ja, aber Spaß. Weinviertel immer kühler als überall sonst. Hand aufs Herz. Würdet ihr sagen, das ist grüner Veltliner?
Also blind, nein.
Ja.
Blind, nein.
Mhm. Dito. Mhm. Das geht mir aber mit den Alten ganz oft so, weil die dann halt schon ihre Eigenwilligkeit zeigen. Und das ist doch eigentlich das Schöne auch, dass man so das Plakative dann nicht mehr merkt.
Hat sich am Ausbau was geändert zwischen 2011 und 2021?
Na, da war... Das Holz, das riecht ja noch. Ja, das habt ihr in der Nase, deswegen hätte ich da gerne noch ein bisschen Luft gelassen. Das ist unser High-End grüner Veltliner in dieser Linie. Und da haben wir ein bisschen Skin-Contact, damit wir da im englischen Bereich alles abgedeckt haben. Das ist ein Maischestandzeit.
Maischestandzeit, oder wie man auf Schloss Wackerbau sagt, Logistikprobleme. Aber das ist ja, stilprägend, wenn man sagt, 2011 hat man schon mit Maischestandzeiten gearbeitet, mit Holzfass. Weil das bringt auch in der Stilistik natürlich für mich auch eine Langlebigkeit, die dann auch...
auf jeden Fall.
Naja.
aktuell der neueste Jahrgang, den wir am Markt haben, ist 2017. Das heißt, der Gerd, der verkostet immer wieder und der Aldo und dann sagen sie, jetzt ist ein Peak, jetzt hauen wir ihn raus. Und Leute, die Endverbraucher, die Sommeliers, die Gastronomen, die sollen ihn dann auch gleich aufmachen können. Ja.
Okay.
Jetzt nicht noch lagern im Keller, hier à la Bordeaux.
Also nicht das Abdelegieren der Dienstleistung und der Kapitalbindung des Lagerns. Mhm. Ne? Also
das übernehmen wir schon.
Na gut, aber das ist ja auch, wenn du mal alle Weingüter als 100% nimmst, das machen 10% der Betriebe oder 15% vielleicht, wenn es hochkommt.
Ich denke eher weniger.
Ne?
Ja.
Das wollte nicht sein. So. Du hast ja oft auch nichts anderes, du hast keine andere Chance. Ich kann ja mal was einen völlig anderen Markt nehmen, für eine Freundin, Schweden. Wenn du im Systema Bolaget bist, kriegst du nur aktuelle Jahrgänge. Das heißt, wenn du dort in ein Restaurant gehst und wenn du dort Jahrgangstiefe haben willst, dann hat das Restaurant irgendwann angefangen zu sammeln.
Ja.
So, und ich löse es ein bisschen anders. Vielfalt im Lager. Und dann sagst du irgendwann noch, ach, ich habe ja noch Herkretz 212. Toll, Wagner Stempel in dem Fall. Also, weil du aufgrund der Vielfalt natürlich nicht immer alle Weine gleichzeitig trägen kannst. Du hast immer eine andere Stimmung, du hast eine andere Karte.
Ja.
Wie ich von Roswitha Litsche schon mal gelernt habe.
Ja. Du interpretierst die chaotische Lagerhaltung für dich selbst.
Natürlich, das ist so.
Ja, aber da muss ich eingreifen, weil der Gerhard und generell wir alle am Weingut, wir arbeiten ja nicht nur mit Wein, wir genießen ja auch gerne Wein und wir sind totale Gourmet-Freaks und deswegen hat der Gerhard auch gesagt, weißt du was, im Süßwein gibt es bis 96 zurück.
Mhm.
Das heißt, jeder, der was Gereiftes sucht, der kann das immer noch bei uns.
Muss man aber im Verständnis ringen, musst du dir auch leisten können.
Nein.
Doch.
Bei Kracher nicht.
Bei Kracher? Nein, es geht ums Weingut. Du musst ja, wenn du
so,
96...
So
ja, ihr habt ja nicht bloß 12 Flaschen vom 96er und 12 davon, sondern das Gegenproblem, Matthias nickt schon im Hintergrund.
Mhm,
hier gibt es so viele Betriebe, ich spreche jetzt mal ausnahmsweise jetzt mal nur von der Region, die knallen alles raus, alles, egal wie, weil sie quasi jeden Cent Umsatz irgendwie brauchen oder weil sie sich darüber keine Gedanken machen.
Mhm.
Es fangen jetzt langsam ein, zwei Betriebe an, da sich mal ein paar Gedanken drüber zu machen, aber viele sind es nicht. Und wenn, jetzt habe ich eher den Eindruck, dann ist es ein Zufall, dass mal was Gereiftes gezeigt wird. Siehe Jungweinprobe im genannten Betrieb, wo es zu Logistikproblemen kommt. Mhm. Und das ist ja genau diese Frage, das meinte ich damit. So. Also ihr seid ja damit auch Dienstleister. Und dann musst du auf der anderen Seite auch jemand haben, der intelligent genug ist, diese Dienstleistung zu verstehen.
Okay.
Das wiederum ist auch ein reduzierter Teil und das ist eigentlich Sommelierarbeit. Ganz klare Sommelierarbeit. So, und da hast du hier natürlich in der Region auch wieder nur 3-4 Leuchttürme, die sowas machen. Ja, aber wenn irgendjemand im Restaurant Leiter Funktionskostümchen noch nebenbei sich dann als Sommelier bezeichnet und klar, vielleicht auch seinen Gästen mit ganzem Herzen tolle Empfehlungen gibt. Der wird aber nie drauf kommen, 96 oder 2006 mal im Vergleich zu sehen.
Mhm.
Oder zu sagen, guck mal, ich habe was für dich. Du, das ist 2003, denk mal an den Sommer zurück.
Mhm.
Hammer,
mhm.
oder? Und du hast trotzdem noch eine Sache. Also der auch mit Begeisterung in dem Kontext ein Ding erklärt.
Ja.
Da sehe ich immer die Frage. Ne? Und dann frage ich mich auch immer wieder, Macher wie euch, die selektive Traubenlese machen und so weiter, verschiedenste Durchgänge. Ne? Du hast ja eine Idee mit den Sachen. Also du strebst nach der Perfektion sozusagen, so viel wie möglich an 100% ranzukommen, was da am Stock hängt. Ich zeige gerade auf das Bild, das ist ja 100%. Und wenn du es abmachst, sind es ja nur noch 99.
Mhm.
So.
Mhm.
Ne? Und dann musst du ja jemanden haben, der dir diese so nah wie möglich an die 100% dann Tischgang bringt. Und du hattest eine sehr schöne Zwischenidee, dass man mal sowas als Solitär Gang sieht.
Genau.
Ne? Also nicht noch eine Speise dazu oder wie hast du das gemeint?
Genau, also wir haben zum Beispiel jetzt auch in den nächsten Wochen, Monaten ein paar Veranstaltungen, wo wir ganz bewusst im Restaurant eine klassische Menüfolge haben und das Dessert oder die Petit Four Auswahl ist dann eine kleine Open Sweet Wine Bar.
Das
heißt, die Gäste gehen dann einfach hin und trinken hier mal 3CL und da mal 3CL von einer bestimmten Bärenauslese oder Trockenbärenauslese und dann ist das sozusagen der Gang. Weil dann gibt es auch eine viel direktere Konzentration auf eben diese Preziose, sage ich mal. Das ist ja wirklich ein Füllhorn sozusagen an Geschmäckern und Düften und um sich dann auch ganz konzentriert damit zu beschäftigen und nicht zu sagen, okay, das war genauso süß wie das Dessert und deswegen hat es gut dazu gepasst. Ja. Das ist ja nicht alles. Ja.
Vor allem die Gereiften sind so komplex, wenn dann sekundäre Dessertaromen dazu kommen. Bei den jungen Süßweinen, das muss ich ja jetzt noch ganz kurz erzählen, haben wir am Weingut viel ausprobiert. Food Wine Pairing. Und die absolut, ihr seid die coolsten Pros, wenn ihr ein TWA mit einer Käsekreine fährt.
Weißt du, was ich gerade für eine diabolische Geschichte hatte? So eine Donutwand. Weißt du, wo du nur die Stäbchen hast und dann hast du 5, 6 verschiedene Donuts und auch noch so richtig schön pink, wo du schon alles, beim Hingucken siehst, so, und dann einfach, du ballerst so ein Flight durch und dann nimmst du einfach so einen Schokodonut und beißt rein. Ich glaube, das ist vielleicht nicht im Sinne des, weiß ich, Currywurst und Champagner war ja auch mal so ein Trend, ne? Also wirklich mal sagst, du entzauberst mal das und holst damit Leute wirklich ran, anstatt die über Dessert-Nummer machen. Musst du erst mal jemanden finden, der tolle Desserts machen kann. Das kommt dazu.
Wir hatten es ja vor ein paar Jahren mal, dass wir wirklich da auch in der Weinzentrale einfach eine Patisserin genommen haben. Wir sagten, eine Patisseuse.
Eine prätentiöse Patisserin.
Wenn sie noch Soufflé macht als Soufflöse, ist es ja auch in Ordnung.
Und, wer macht schon Auflauf?
Dann haben wir wirklich einfach mal alles, was so über die Jahre zusammengekommen ist, auf den Tisch gestellt für einen guten Zweck.
Ja.
Und einfach mal schaut, was so eine Auslese, TBA, Eiswein und was weiß ich, dann alle nachher anzeigen. Es ist ja wirklich so, man hat auch zu Hause sicher irgendwo mal entweder geschenkt bekommen oder selber mal gekauft im Überschwang der Gefühle auf dem Weingut im Urlaub, Süßwein eingelagert und du fragst dich jedes Mal, wann trinke ich das denn? Wann koche ich so speziell zu Hause? Wann habe ich die richtigen Leute am Tisch, dass ich so eine Flasche aufmache? Und dann fängt die Flasche an zu liegen und liegt und liegt und liegt. Und dann heißt es halt irgendwann mal, jetzt mach das Ding mal auf. Da waren sicher auch Weine dabei, die schon ihren besten Dinge sicher haben.